Zunächst herzliche Grüße von Bodenrot. Da sind über 80 Kinder, Erwachsene zusammen. Und wir haben schöne Tage da oben gehabt bisher, obwohl es gestern in den Schnee hinein geregnet hat. Aber wer richtig ausgerüstet war mit Gummistiefeln und so, dem hat das nicht viel gemacht. Die haben große Schneemänner gebaut und wir hatten viel Freude miteinander. Gerade auch mit dem Ehepaar Tangermann. Er spricht dort über den Philipperbrief und hat eine ganz feine Art. Ich fahre nachher gleich wieder hin, um auch den Abschluss dort noch mitzuerleben. Aber wir hören jetzt miteinander auf Verse aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes, Römer 13, die Verse 8 bis 14. Da sagt Paulus: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, dich soll nichts gelüsten, und was noch mehr geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit wisst, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns ehrbar wandeln als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und wartet des Leibes nicht so, dass ihr seinen Begierden verfallet. Manchmal kann es einem gehen, dass man auf der Straße angesprochen wird und man nach der Zeit gefragt wird: Können Sie mir mal sagen, bitte, wie spät es ist? Ja, dann holt man seine Uhr raus, dann guckt auf die Taschenuhr oder auf die Armbanduhr und gibt Auskunft. Hier wird auch davon gesprochen, wie spät es ist. Aber hier wird nicht irgendeine Zeit genannt, sondern hier wird die Weltzeit genannt. Hier wird genannt, wie weit es mit unserer Welt gekommen ist. Es ist die Zeit, aufzustehen vom Schlaf. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Der Tag ist herangekommen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Es ist Zeit, aufzustehen. Nicht vor sich hin zu gammeln, nicht vor sich hin zu trotteln, sondern aufzustehen vom Schlaf und das Ziel ins Auge zu fassen. Was ist dieser Tag? Es ist der Tag der Wiederkunft Jesu Christi, der Tag des Adventes. Advent heißt Ankunft, dass Jesus kommt. Diesem Tag leben wir entgegen. Und Paulus sagt jetzt nicht, berechnet den Tag, sondern er sagt, steht einfach auf und lebt diesem Tag entgegen. Wir sind ihm näher, als wir ihm waren, als wir zum Glauben kamen. Wenn man die Zeichen der Zeit sich ansieht, muss man erst recht sagen, der Tag der Wiederkunft Jesu ist nahe. Es ist Zeit, aufzustehen und ihm entgegenzuleben. Jesus kommt wieder, das ist das freudige Ereignis. Wenn man von einem freudigen Ereignis spricht, dann meint man eigentlich die Geburt eines Kindes, das freudiges Ereignis. Ja, und Eltern, die ein Kind erwarten, die leben ja auch diesem Geburtstermin entgegen. Die bereiten sich während der Zeit der Schwangerschaft vor. Sie, die Mutter, nimmt wahrscheinlich teil an Schwangerschaftsgymnastik. Beide zusammen, Mutter und Vater, an einem Kurs für Säuglingspflege. Und dann kaufen sie ein. Und dann wird alles hergerichtet zu Hause. Und ihre Gedanken, ihre Planung dreht sich um dieses freudige Ereignis, um die Geburt ihres Kindes. Und dem Kind zulieb sind sie dann auch bereit, ärztliche Regeln einzuhalten. Ach, kann man das Regeln nennen? Sie wissen doch, dass Nikotin und Alkohol dem Kind schaden. Also hören Sie auf damit, verzichten Sie auf das, was Ihnen vorher vielleicht unentbehrlich schien. Aber Sie haben ja ein Ziel. Sie wollen ein gesundes Kind haben. Und dem zuliebe bereiten Sie sich vor. Und dem zuliebe legen Sie manches ab, was eben jetzt nicht dazu passt. Diese Vorfreude auf das freudige Ereignis verändert das alltägliche Leben der Eltern. Und es ging eigenartig zu, wenn das nicht bei Christen auch so wäre, dass diese Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu, dass er als der König aller Könige, wie wir es vorhin in dem ersten Lied gesungen haben, wiederkommt, wenn das nicht Christen auch prägen würde. Und wenn das nicht die Konsequenz hätte, dass Menschen, die mit Jesus Christus leben, ihr Leben ändern. Christen freuen sich auf das Hervortreten Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und wie sieht das aus? Dieses Leben in der Vorfreude, in der Freude auf das freudige Ereignis. Paulus sagt, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Ablegen das, was uns träge macht. Ablegen, was nicht zu dem Licht passt. Und er nennt einige solche Dinge. Lasst uns ehrbar wandeln als am Tag, nicht mit Fressen und Saufen, nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Hader und Neid. Das passt nicht dazu, legt das ab. Jetzt hören Sie sagen, das sind ja ganz schöne Brocken, der hier nennt. Fressen und Saufen machen wir doch nicht, sind doch kultivierte Leute. Wirklich? Oder dreht sich nicht einfach vieles bei uns um unseren Wohlstand? Dreht sich nicht vieles bei uns einfach um Befriedigung von Trieben? Das wird sogar ganz groß auf Fahnen geschrieben. Das wird sogar ganz groß proklamiert. Das müsste der Mensch. Ich glaube, das ist gar nicht übertrieben. Ich glaube, das gilt ganz genauso heute auch. Wollust und Unzucht, das gilt heute auch. Hader und Neid, dreht sich nicht vieles darum und sagt, oh, denen geht's so gut und mir. Das ist sicher nicht diese Art Vorbereitung. Lasst uns ablegen, was uns träge macht. Ablegen, was nicht zu Jesus gehört, die Werke der Finsternis. Es ist gut, sich von Jesus zeigen zu lassen, was das im eigenen Leben so ist. Vielleicht erinnert er Sie jetzt an Dinge, die er schon immer deutlich gemacht hat, aber wo Sie noch nicht reagiert haben. Paulus sagt ablegen, das heißt ausziehen, wie man schmutzige Wäsche auszieht. Man darf sie loswerden, man braucht nicht immer damit rumzulaufen. Ablegen, dass wir doch den Mut haben, mit Jesus über diese Dinge zu sprechen und es ihm zu sagen. Herr, das ist in meinem Leben nicht richtig gelaufen. Ich danke dir, dass du dafür gestorben bist. Ich danke dir, dass du das am Kreuz bezahlt hast. Ich danke dir. Mir fällt manchmal so etwas schwer zu sagen, weil ich dann im Hinterkopf habe, ja, wenn ich das jetzt Jesus bekenne, werde ich das dann auch ändern können? Werde ich nicht wieder dasselbe tun? Da muss ich ja wiederkommen und muss ich es wieder sagen und dann sage ich es lieber überhaupt nicht. Deshalb meine ich, es erfordert Mut, ehrlich zu sein vor Jesus. Er möchte nicht, dass wir ihm etwas vormachen, er möchte nicht, dass wir uns etwas vormachen, sondern dass wir mit ihm reden über Dinge, ja über unsere schmutzige Wäsche, über Dinge, die nicht in Ordnung sind. Dass wir aufhören, uns zu entschuldigen, damit wir sagen, naja, andere drehen sich auch um sich. Bei anderen ist das nicht anders. Ich bin in guter Gesellschaft. Ich kann mir das leisten. Wenn andere sich das leisten können, kann ich das auch. In der Klasse machen wir das immer so. Die anderen machen das auch. Warum nicht ich? In der Vorfreude, in der Erwartung, in dem Advent, wo wir Jesus entgegensehen, merken wir, dass das hat da nicht Platz. Und Jesus erlaubt, dass wir zu ihm kommen. Und er will unser Heiland sein. Er will der sein, bei dem wir ablegen können, abladen können. Das, was wir als Sünde erkannt haben. Und dazu hat er uns sein Wort gegeben. Und es ist gut, darin zu lesen und sich überführen zu lassen in seiner persönlichen Bibellese, in dem, wenn wir zusammenkommen, hier im Gottesdienst oder in Hausbibelkreisen oder wo es sein mag. Vielleicht spricht man nicht so offen darüber, aber es ist wichtig, dass wir reagieren. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, aber da bleibt man nicht stehen dabei. Anlegen die Waffen des Lichtes, etwas anderes dafür anziehen, saubere Wäsche anziehen. Etwas, was uns wirklich gut steht. Ein Vers weiter heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an. Er ist es eigentlich. Es ist nicht irgendeine Art zu leben, sondern es ist die Person Jesu, dass wir mit ihm Verbindung aufnehmen, dass wir ihn anlegen, mit ihm täglich leben, uns von ihm stärken lassen zu einer anderen Art leben, zu einer Art, die gegen den Strom schwimmen kann. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, singen wir gern mit Jugendlichen. Zieht an den Herrn Jesus Christus, was das bedeutet, führt Paulus ein wenig aus und sagt, das kommt zum Ausdruck da, wo die Liebe Jesu zum Ausdruck kommen kann. Wenn ihr den Herrn Jesus Christus anzieht, dann wird euch seine Liebe prägen. Und deshalb kann Paulus sagen, habt Liebe untereinander. Er kann Liebe befehlen, wo man sowas ja eigentlich gar nicht befehlen kann. Aber wenn wir den Herrn Jesus Christus anziehen, wenn wir zu ihm die persönliche Verbindung aufnehmen, dann gießt er seine Liebe aus in uns. Dann zieht er uns an mit seiner Liebe. Dann können wir frei werden von diesem ewigen Kreisen um sich selber. Zu wirklicher Liebe. Zu wirklicher Liebe. Was ist Liebe? Das ist doch, dass man dem anderen wohltun will. Das hat Jesus gelebt. Er hat gelebt nicht für sich selber, sondern für uns. Er hat nicht sein Bestes gesucht, sondern unser Bestes gesucht. Das ist Liebe. Bei ihm kann man Liebe lernen. Und wer sich mit dieser Liebe füllen lässt, von dieser Liebe anstecken lässt, weil er mit Jesus, von dem diese Liebe ausgeht, zusammenlebt, der sucht das Beste des Anderen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Sie ist des Gesetzes Erfüllung. Wer so mit Jesus verbunden lebt, der braucht eigentlich keine Gebote. Die Gebote, sagt Paulus, sind nur die Ausführungsbestimmungen des einen Gebotes: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Menschen haben recht, wenn sie sagen, Christsein ist eigentlich Nächstenliebe üben. Das ist richtig. Nur muss man auch wissen, wo das herkommt, wo die Quelle der Nächstenliebe ist. Wenn man das Christsein so beschreibt, dass man sagt, Christen sind Leute, die sich anstrengen, gut zu sein zu anderen, dann hat man eine Moral daraus gemacht. Dann hat man etwas Menschliches daraus gemacht. Christsein ist ein persönliches Leben mit Jesus Christus und deshalb Liebe des Nächsten. Deshalb das Gute, das Beste des anderen zu suchen, weil er uns so prägt und so umbestimmt, umformt. Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Im Gesetz steht, du sollst nicht Ehe brechen. Wer das Gute des anderen sucht, der wird nicht in die Ehe eines anderen einbrechen. Dem braucht man das nicht mehr groß zu sagen. Und er wird merken, dass er vielleicht von seinen eigenen Gefühlen betrogen wird, wenn er anders sagt. Da war jemand, der in die Zone eines anderen hineingebrochen ist. Und man hat ihm auf den Kopf zugesagt, du liebst diese Person überhaupt nicht. Braust auf. Was? Ich bin doch so für den anderen. Soll keiner, der Ehebruch begeht, sagen, er liebt den anderen. Nein, nein. Er wird getrieben von seinen Begierden. Unverschämtheit, sowas zu sagen. Ich möchte nicht, dass der so allein ist. Es geht dabei gar nicht um mich. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ist die Frau sicher bei dir? Ist das Mädchen sicher bei dir? Weil du sie wirklich liebst? Liebe verbaut nicht dem anderen den Weg. Liebe spielt nicht mit dem anderen mal eine Zeit lang und sagt dann, naja, dann mal sehen, was dann wird. Nein, nein, das ist nicht Liebe. Das ist Unverantwortlichkeit. Liebe sucht das Beste des anderen und kann es auch suchen, ohne sich selber zu betrügen. Du sollst nicht stehlen. Dieses Gebot wird erfüllt einfach dadurch, dass Menschen diese innere Haltung haben, ich möchte nicht mehr auf Kosten der anderen leben. Das heißt nämlich stehlen. Auf Kosten der anderen, auf Kosten der Sozialversicherung, auf Kosten dessen, was der andere sich erarbeitet hat. Auf Kosten des Betriebes oder was es nur sein mag. Ich möchte nicht mehr rausholen, als ich da reinstecke. Ich möchte das Eigentum des anderen achten. Luther sagt zu diesem Gebot, dass man dieses Gebot hält, da, wo man das Eigentum des anderen schützt, bewahren hilft. Ich möchte einer sein, der geben kann, der sich reich machen lässt, damit er etwas hat zu geben. Er, der andere, soll es gut haben. Lieben, das heißt eben, ich freue mich mit dir, dass du es gut hast. Ich beneide dich nicht, sondern ich freue mich mit dir, dass es dir gut geht, dass du Erfolg hast, dass du gelingen hast. Merken Sie, zu dieser Haltung, zu dieser neuen Einstellung befreit Jesus die, die sich an ihn, der die Liebe ist, binden. Die ablegen all das, was wohl üblicherweise in unserer finsteren Welt immer gelebt wird. Aber die sich bestrahlen lassen von seinem Licht, die hineinkommen in sein Licht, die sich von seiner Liebe erfüllen lassen und so Frucht bringen für Gott. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, wächst hervor aus dem Zusammenleben mit Jesus heute. Und wenn Sie sich das Kapitel 5 im Galaterbrief ansehen, da wird von der Frucht des Geistes gesprochen und da wird die Liebe entfaltet. Geduld ist Frucht des Heiligen Geistes und Geduld ist nichts anderes als die Liebe, die den anderen tragen kann. Tragen kann und nicht sagt, hau ab, Mensch, ich kann dich nicht ausstehen. Fällst mir auf den Wecker. Gütigkeit ist Frucht des Heiligen Geistes. Wächst diese Frucht? Lassen wir die reifen? Es ist mitteilende Liebe, dass ich dem anderen gütig gegenüberstehen kann. Treue ist eine Frucht des Geistes, wächst nicht auf unserem Mist. Treue ist ausharrende Liebe, dass ich bei dem anderen bleibe, dem anderen die Treue halte, weil ich so einen treuen Gott habe, der mir unbegreiflicherweise die Treue hält. Obwohl ich andauernd wieder kommen muss und ihm sagen muss, Herr, das ist nicht in Ordnung. Und er sagt nicht, jetzt Schluss, jetzt reicht's mir. Er hält die Treue. Was haben wir es gut, dass wir diese Treue weitergeben. Keuschheit wird da auch genannt. Das ist reine Liebe. Wo es um den anderen geht. Ein ganz unbekanntes Wort für viele Jugendliche. Keuschheit, was ist das? Kennen wir nicht. Kommt in den Zeitschriften, die wir lesen, nicht vor. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, haben wir vorhin gesungen. In dieser Liebe, wenn wir ablegen das, was nicht zu ihm passt und uns füllen lassen mit seiner Liebe und mit ihm zusammenleben, so können wir ihm begegnen. So gehen wir recht ihm entgegen. Amen.